Guten Morgen miteinander. Es ist unschwer zu erkennen, über was ich heute Morgen werde predigen. Eine Geschichte, wo ich behaupten möchte, ich habe es nicht nachkontrolliert und ich habe es auch nicht beweisen, aber ich möchte behaupten, wahrscheinlich in keiner Kinderbibel innen fehlen tut. David und Goliath. Das ist so eine Geschichte, die gehört in die gleiche Kategorie wie die Schöpfung oder die Arche Noah. Oder die Einnahme von Jericho oder der Daniel in der Löwengrube und dann natürlich die Geburt von Jesus, Kreuzigung, die Auferstehung und wahrscheinlich noch die erste Missionsreise oder Pfingsten. Aber die Geschichten, die sind einfach in der Kinderbibel drin. Und gleichzeitig könnte man jetzt sagen, ja, also gut, also weiss, kennt jemand die Geschichte nicht? Ja, also gut, dann können wir auch gerade abschliessen. Aber die Tatsache ist, es ist eine Geschichte, die uns immer wieder herausfordert. Und dazu mal, als ich mich entschieden habe, ich bin angefragt worden vor einem Monat zum Predigen in Meilen, wo ich in die Gemeinde gehe, habe ich noch nicht gewusst, was für eine Bedeutung, dass sie dann am Schluss für uns zu Meilen auch wird überkommen. Mit allen Herausforderungen, die wir innerhalb von einem Monat plötzlich selber trainieren gekommen sind, die wir uns nicht so vorgestellt haben. Ich komme dann innerhalb von der Predigt drauf zu reden. Ganz kurz, in einem Monat haben wir den letzten Gottesdienst in dem Gebäude, wo wir drin sind. Dann räumen wir das Gebäude, zügeln in ein Provisorium und dann wird das Haus abgebrochen. Und dann sollten 8,5 Millionen Bau aufgestellt werden. Das ist ja die Goldküste. Aber das Geld liegt nicht auf der Straße. Also gut. Das ist einfach eine Tatsache und das ist wirklich mittlerweile ein bisschen die ganze Situation, wie sie sich entwickelt hat, wie zu einer Herausforderung geworden, David gegen Goliath. Kurz zum Zusammenhang von dieser Geschichte. Saul ist der erste König geworden von Israel. Das Volk hat unbedingt einen König wollen. Und Gott hat müssen sagen, schau, zum Samuel, schau, sie haben nicht dich verworfen, der Samuel hat gehadert. Damit, aber Gott hat gesagt, schau, sie haben nicht dich verworfen, sondern mich. Sie wollen sein wie die anderen Völker. Und am Anfang ist das gut gegangen mit dem Saul, aber gleich hat man gemerkt, dass der Saul nicht alles so umgesetzt hat, wie Gott ihm die Aufträge erteilt hat. Und schon gleich hat Gott gesagt, du sollst nicht mehr länger König sein. Ich habe mir einen neuen auserwählt und wir kennen die Geschichte von David, wie er zum König gesalbt worden ist, wie er als Hirtenbub zu einem Amt auserkoren worden ist und gesalbt worden ist und noch nicht gewusst hat, wie soll das gehen, weil es hat ja noch einen König im Land. Und schon gleich haben die Philister Krieg geführt gegen die Israeliten und das Kriegsvolk ist eingerückt und aufs Schlachtfeld gezogen, aber dort war noch ein Ries, der Goliath, und alle Israeliten haben zittert, inklusive der König Saul, als verworfener König. Und um die Situation zu retten, hat er ein grosses Angebot gemacht. Der den Mut hat, gegen den Goliath zu kämpfen, der soll als Lohn meine Tochter bekommen, als Frau und viel Güter. Es hat nichts genützt. Es hat wirklich nichts genützt. Und dann, eines Tages, hat der Isai, der Vater von David, gesagt, gang ins Schlachtfeld und bring deine Brüder zu essen. Das hat dort mal dazugehört. Und so ist der David aufs Schlachtfeld gekommen und hat selber miterlebt, wie der Goliath Spott und Hohn aussprechen tut gegen das Volk von Israel und gegen den lebendigen Gott. Vielleicht noch das. Oh, ist noch einschalten. So die Darstellungen von dem Kampf in den verschiedenen Kinderbibeln. Ja, es ist eingeschaltet. Gut. Und jetzt sind wir am richtigen Ort. Und da fange ich an lesen aus 1. Samuel 17, ab Vers 32. Da sprach David zu Saul, niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen, um gegen diesen Philister zu kämpfen, denn du bist noch ein Knabe, dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. David sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters, wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde hinwegtrug, dann lief ich ihm nach, schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Man muss sich einmal ein Bild vorstellen, wie das gegangen ist. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen, und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll wie einer von jenen sein, denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Weiter sprach David, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister erretten. Und Saul sprach zu David, geh hin, und der Herr sei mit dir. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen ehernen Helm auf seinen Kopf und legte ihm seinen Schuppenpanzer um. Danach gürtete David sein Schwert über seine Kleider und bemühte sich zu gehen, denn er hatte es noch nicht versucht. Da sprach David zu Saul, ich kann darin nicht gehen, denn ich bin es nicht gewohnt. Und David legte es vor sich ab und er nahm seinen Stab in die Hand und er wählte sich 5 glatte Steine aus dem Bach und legte sie in die Hirtentasche, die er hatte, und zwar in die Schleudersteintasche. Und er nahm seine Schleuder zur Hand und näherte sich dem Philister. Also die Ausgangssituation ist ganz klar, wer hat überhaupt eine Chance gegen den Goliath? Selbst der Saul, der der bestbewaffnete Mann war im ganzen Heer, hat schnell ausgerechnet gehabt, keine Chance. Da habe ich wirklich keine Chance. Und er hat probiert, eben seine Kriegsleute zu ködern, das hat alles nichts genützt. Und jetzt kommt der David ins Heerlager, gehört der Goliath spotten und hat aber sofort eine ganz neue Perspektive, wie die Situation könnte enden. Ein Saul, der von dem ausgegangen ist, wenn ich dabei habe, wenn ich anhabe, das kann nicht standhalten gegenüber dem, was der Goliath zu bieten hat. Der David kommt, schaut die Situation an und sagt sofort mit aller Deutlichkeit, seinetwegen lasse niemand den Mut sinken. Seinetwegen lasse niemand den Mut sinken. Vielleicht kennt ihr alle das Spiel, ich sehe eine Farbe, die du nicht siehst und die ist. Spielt man mit den Kindern so unterwegs oder im Haus innen, wenn man nicht weiss, was machen, dann sagt man eine Farbe und dann müssen die anderen herausfinden, was hat der gesehen. Beim David könnte man sagen, er kommt ins Lager und sagt, ich sehe etwas, was ihr nicht seht. Oder wo du, Saul, nicht mehr siehst. Er bringt es zwar nicht so zum Ausdruck, er will vielleicht nicht provozieren, aber er sieht eine Dimension, die unsagbar ist. Er sieht plötzlich mit einem Schlag die Dimension Gottes, die eine ganz andere Dimension ist, als die, die da vom Goliath gegenübersteht. Er sieht plötzlich eine Größe, eine Macht, eine Herrlichkeit, eine Unendlichkeit. Und geht von dieser Tatsache aus, dass die Situation noch längst nicht verloren ist. Dass es keinen Grund gibt zum Resignieren. Dass es keinen Grund gibt, jetzt einfach davon zu laufen und zu sagen, wir haben verloren, gerade zu kapitulieren. Und diese Situation, die fordert uns raus, selber einmal darüber nachzudenken, was passiert denn in unserem Alltag, wenn wir selber in so Goliath-Situationen kommen. Wenn ich am Morgen arbeite, dann weiss ich, dass es früher oder später im Verlauf des Tages so eine Situation gibt. in dieser Situation, wo ich im Moment drin bin, als Ausbildungscoach in der Quellerhof-Stiftung in Winterthur, arbeiten wir mit Menschen mit psychischer Beeinträchtigung. Also das ist ein Ausbildungsbetrieb für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung. Da machen Jugendliche eine Ausbildung, entweder auf einem Attestniveau, eidgenössisches Berufsattest oder mit dem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis. Mit dem Ziel, nachher in die Privatwirtschaft Fuß fassen und dort ihren in erlernten Beruf ausüben. Und das ist sehr herausfordernd. Autisten sind in ihrer Art herausfordernd. Menschen mit psychischer Beeinträchtigung wie depressiv oder Borderliner sind auf diese Art und Weise herausfordernd. Aber es gibt keinen Tag, wo ist wie der andere oder wo man kann sagen, heute war ein 0815-Tag. Es ist immer etwas. Und ihr habt euren Alltag, ihr habt euer Berufsleben, ihr habt euer Familienleben. Vielleicht ist sogar das Familienleben eine Goliath-Situation. Wie schaffe ich es mit meinen Kindern? Wie schaffe ich es mit meinem Ehepartner? Wie schaffe ich es mit meinen Schwiegereltern oder Eltern, einen normalen Dialog zu führen? Wie schaffe ich es im Beruf innen? Der Berufsalltag, immer wieder neue Umstellungen, Digitalisierung, KI. Ja, das nehmen wir alles easy, locker, das ist einfach so flutscht durch. Es macht vielen Menschen Angst. Bisher, wie geht es weiter in der Wirtschaft? Die ganze Wirtschaft ist ins Trudeln gekommen mit diesen Strafzöllen, die von Amerika herauferlegt worden ist. Und niemand weiß, was noch alles kommt, auch mit den Kriegswirren in der Ukraine und im Gazastreifen. Die Herausforderungen im Alltag sind manchmal wie ein Gegenüberstehen in einem Goliath. Und die grosse Frage, an was denkst du oder was siehst du, wenn du mit diesen Herausforderungen konfrontiert bist? Was traut man Gott wirklich zu? Schnell kommt man in einen Aktivismus ein, wo man den Eindruck hat, das muss ich in den Griff bekommen. Da muss ich können bewerkstelligen, da muss ich können wissen, wie damit umgehen. Goliath-Moment. Man darf ja nicht Schwäche zeigen, auch am Arbeitsplatz nicht. Das könnte einem ja schnell einmal die Stelle kosten, wenn man eingesteht, das überfordert mich. Der David hat etwas gesehen, was wir nicht sehen, oder besser gesagt, was der Saul und das ganze Heerlager nicht gesehen hat. Größe und Dimensionen von der Macht Gottes. Ist denn Gott in diesen Tausenden von Jahren, die da zwischen ihnen liegen, kleiner worden, schwächer worden, älter worden, gebrechlicher worden. Wenn einer unwandelbar ist, dann ist es der lebendige Gott. Und wenn einer bleibt, wie er dort zumal schon war, dann ist es der lebendige Gott. Auch im 21. Jahrhundert. Und darum, die grosse Herausforderung, seinetwegen lasse niemand den Mut sinken. Der Schreiber vom Hebräerbrief zeigt es so deutlich, lasset uns aufsehen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Lasst uns aufschauen. Und wahrscheinlich wird es Situationen geben, wo du alleine nicht mehr schaffst. Wo du vielleicht auch Mitmenschen brauchst, die mit dir helfen, aufschauen auf Jesus. Die mit dir für eine Sache einstehen und sagen, wir stehen da, Herr. Wir können dir den Zeitraum und Marschtabellen nicht vorschreiben, aber wir wollen dir zutrauen, dass du uns Schritt für Schritt hilfst, vorwärts zu gehen, durch diese Situation durch. Mit dir zu erleben, wie du deine Herrlichkeit offenbarst, wie du deine Größe neu zeigst. Auch in meinem Leben, in unserem Leben. Sei es privat oder in der Gemeinde. Aber auch in unserer Gesellschaft. Weil unsere Gesellschaft braucht auch diese Hilfe. Da, wo wir meinen, oder wo die Gesellschaft meint, dass sie selber in den Griff bekommt, ist ein Riesenirrtum. Es wird immer dümmer. Es wird nicht besser. Mein Großvater hat das immer wieder einmal gesagt. Menschen werden immer gescheiter. Aber es kommt immer dümmer raus. Warum? Weil sie sich von dem Gott gelöst haben. Der David hat den rechten Blick, das rechte Vertrauen, Zutrauen zu Gott. Und trotzdem hat er den Kampf noch nicht gewonnen. Und es wäre fast dumm rausgekommen. Der Saul hat zu ihm gesagt, in dieser Rüstung kannst du nicht, so kannst du nicht gehen. Du brauchst eine bessere Rüstung. Und er hat dann probiert, seine Rüstung anzulegen. Und hat drinnen nicht können gehen. Ich weiss nicht, wenn ich euch jetzt eine Frage stelle, sind ihr vielleicht ein bisschen überrumpelt und fragt euch, wie kommt ihr da drauf? Hat jemand eine Ahnung, was Autismus-Burnout ist? Du weisst es. Kürzlich habe ich ein Mail bekommen von einem Psychiater. Der hat mir das mitgeteilt wegen einem Lernenden von uns. Er sei in einem Autismus-Burnout. Was steckt dahinter? Ein Autist, der lernt nicht einfach, wie wir, indem dass wir in einer Gesellschaft leben und schauen, wie sich alle verhalten. Dass man sich grüßt, dass man sich beim Grüßen anschaut, dass man einander die Hand gibt, das muss man ihm sagen. Man muss ihm auch sagen, warum hat jetzt der Tränen oder warum lacht der? Das sind Sachen, die nicht jeder Autist einfach automatisch einordnen kann. Und Autismus-Burnout entsteht aus dieser Tatsache heraus, wenn ein Autist krampfhaft probiert, sein Umfeld, wie sich Menschen in seinem Umfeld verhalten, sich auch so probiert zu verhalten und den Eindruck hat, dann werde ich ernst genommen und dann gehöre ich auch dazu. Und das ist ein riesen Krampf, wo man einfach auslaugt. Und irgendwann mag er nicht mehr. Und dann kommt man eben so Diagnosen über. Manchmal dunkt es mich, wir probieren auch mit allem Möglichen in dieser Welt uns anzupassen, zu erkämpfen, Lösungen zu erarbeiten und merken nicht, wie wir uns selber ein Problem schaffen. Der Saul war davon überzeugt, mit dieser Waffenrüstung hätte er vielleicht noch eine Chance. Wir haben manchmal den Eindruck, in der Gemeindearbeit, wenn wir alles machen, wie es die anderen machen, dann haben wir eine Chance. Wenn wir das machen, was bei anderen zum Erfolg geworden ist, dann könnte es bei uns auch zum Erfolg werden. Aber auch in der Gesellschaft haben wir den Eindruck, wenn wir alles so machen, wie es andere machen, und wenn wir es treiben lassen, dann nachher kommt es gut. Und so schaffen wir uns Lösungen, wo wir am Schluss sagen müssen, ist es nicht ein elender Krampf. Wir schaffen das Gerät, wo Generationen nicht mehr bedienen können. Wir haben KI und alle meinen, mit KI haben wir die grosse Lösung. ChatGPT. Und tun Tausende von Arbeitsstellen wegrationieren. Und das, was wir produzieren, kann noch niemand richtig kontrollieren, ob es fake ist oder ob es verhebt. Wir schaffen das Problem, das wir noch nicht hatten. Aber auch andere Sachen haben wir den Eindruck, wenn wir das haben, dann sind wir die gemachten Menschen. Wir bauen Autos, die gar nicht mehr in die Parkfelder reingehen und wo die meisten gar nicht mehr damit schlagkommen. Wir hatten ein lustiges Erlebnis gehabt. Wir waren in der Ferien in Flensburg, ganz oben in Deutschland. Und wir sind mit dem Zug und haben ein Auto gemietet dort oben, ein kleines, ein VW Polo. Und als wir hergekommen sind, sagt uns der Vermieter, er hat ein Update gemacht. Wir haben jetzt ein anderes, ein bisschen ein grösseres, ein VW Tiguan. Und dort oben gibt es dann in Deutschland nicht einfach die breite Straße wie bei uns in der Schweiz. Hauptstraßen sind gut gebaut, aber viele sind einfach schmal. Und ich habe zu meiner Frau schon nach dem ersten Tag gesagt, ich weiß, ich werde nie so ein Auto kaufen. Ich brauche das nicht. Es ist mir zu gross. Und wenn ich dann noch gesehen habe, bei den Einkaufszentren, wie alle die mit diesen grossen SUV und daneben die noch mit dem Wohnmobil probiert haben zu parkieren, es entsteht nur Chaos. Aber wenn man auch schaut, was wir uns alles schaffen oder Probleme schaffen, indem man meint, wenn wir das haben und das überkommen, dann sind wir gut, dann gehören wir dazu, haben wir vielleicht noch ganz andere Probleme. Wir probieren uns Wohnungen zu bauen und zu leisten, die wir gar nicht mehr richtig zahlen können. Und probieren den Luxus aufrechtzuerhalten, der über unsere Möglichkeiten hinausgeht. Wir probieren Hobbys auszuüben, die viel Geld kosten. Und anstatt etwas ganz Einfaches, haben wir die, durch das braucht es und dann sind wir gut. Merken wir etwas, es hat vieles mit unserem Selbstwert, mit unserer Selbstbehauptung, mit unserer Selbsteinschätzung zu tun. Was ist wertvoll? Und was bringt es in dieser Welt weiter? Bei uns in Meilen, habe ich gesagt, sind wir dran, zu überlegen, wie man die Übergangszeit gestaltet. Und wenn man in einem Provisorium ist, wo man jeden Sonntagmorgen muss neu einrichten und nachdem muss zusammenräumen, dann überlegt man sich vielleicht schon ein bisschen, was ist dringend und was ist einfach wichtig. Und auch dort merken wir plötzlich eine Stufe zurückschalten, auf danach etwas verzichten, dass man einmal sagt, die ganze Einrichtung für den Livestream, den sparen wir uns einmal. Das kann so Diskussionen auslösen. Ja nein, dann sind wir nicht mehr zeitgemäss. In welcher Rüstung wollen wir kämpfen? Ist es denn das, was ich beweisen kann, was ich leisten kann, was uns weiterbringt? Oder ist es der lebendige Gott, der uns weiterbringt? Oder jetzt in allem innen kommen noch weitere Herausforderungen. Vor einem Monat hat uns ein Pastor gekündigt. Die allerbeste Situation. Und dann steht man da, ich bin der Gemeindeleitung, und dann fragt man sich, wie geht es weiter? Und sofort kommen die Vorstellungen, ideal, wie sollte man jetzt zu einem neuen Pastor kommen? Und das ist gar nicht so einfach. Das sind dann Goliath-Momente, wo man denkt, ja, habe ich nicht noch genug Herausforderungen am Arbeitsplatz, muss ich das da in der Gemeinde auch noch haben? Und wenn dann die Ansichten noch so und so und so gehen, und man sollte irgendwie die Gemeinde zusammenhalten, weil es ist ja doch ein 8,5-Millionen-Projekt, dann ist es nicht ganz einfach. Nicht in der falschen Rüstung, liebe Leute. Der David wäre fast darauf hineingehauen. Und hätte er es gemacht, hätte er sich auf das Niveau runtergelassen, es ist menschlich doch machbar. Es ist menschlich doch bewältigbar. Ich probiere es so. Und das wäre sehr gefährlich geworden. Sind wir uns bewusst, Gott braucht uns gar nicht, um sein Reich zu bauen. Er könnte es ohne uns viel besser. Aber er will uns als wertvolle Mitarbeiter dabei haben. Und er will, dass wir selber mit ihm erleben, wie er durch uns sein Reich baut. Und wie er mit dem Wenigen, wo wir zu bieten haben, eben viel macht. Er will dich als Mensch brauchen im Alltag, dass du mit dem, was du wirklich bist, mit deinen natürlichen Gaben, ihn kannst verherrlichen. Wir müssen ihm nichts beweisen. Wir müssen nicht etwas probieren zu zeigen, was wir gar nicht haben. Gott will uns mit dem Natürlichen, was wir eben schon haben, einsetzen. Sei es in der Gemeinde oder in der Gesellschaft. Beim David lesen wir, er mühte sich vergeblich darin zu gehen. Ja, er hat es nicht geschafft. Aber wir bemühen uns manchmal vergeblich und sehen es doch nicht ein, dass wir mit all diesen technischen Herausforderungen vielleicht überfordert sind. Oder dass mit dem, was wir bei anderen gesehen haben, auch überfordert werden, wenn wir es ihnen wieder gleich machen. Gott möchte, dass wir in eine andere Perspektive hineinkommen, nämlich in die Perspektive, wie es der Prophet Jesaja zum Ausdruck bringt. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein. Durch Vertrauen auf den lebendigen Gott würdet ihr stark sein. Das Volk Israel hat in dieser Zeit gemeint, wenn wir unsere Armee so ausrüsten wie alle anderen Völker, dann sind wir stark. Und Gott hat ihnen gesagt, nein, wenn ihr euch auf mich verlassen würdet, dann wäret ihr stark. Nicht Ross und Wagen hilft euch. Das ist euer menschliches Denken. Das ist eure menschliche Machbarkeit. Wenn ihr euch auf Gott verlässt, ist euch geholfen. Gott sagt nicht, dass wir wegen dem alle Technik zum Raum ausschiessen sollen. Dass wir uns nicht mit den digitalen Hilfsmitteln auseinandersetzen sollen. Aber wir sollen lernen, in dem Mass mit dem umzugehen, wie wir es auch bewerkstelligen können. Und darum, es gibt einen Vers in der Bibel, der so wichtig ist in allem, sagt Paulus im 2. Timotheusbrief, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit gegeben. Wir müssen zur Besinnung kommen, was hilft uns? Welches Maß? Welche Größe? Martin Luther hat es so deutlich gesagt an dieser Schlosskirche in Wittenberg. Auf der hinteren Seite, nicht auf der Seite, wo da fotografiert ist, hat er am 31. Oktober 1517 die 95 Thesen angeschlagen, die zur Reformation geführt haben. Also am 31. Oktober ist Reformationstag und am 1. November ist Allerheiligen. Und er bringt sie im Lied so deutlich zum Ausdruck. Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, denn Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Lassen wir es zu, dass Gott unserem Lebensfeld behalten kann. Dass er uns ausrüsten kann, von innen her. Dass man mit diesen Herausforderungen den rechten Weg finden könnte. Das rechte Maß im Umgang mit all diesen Hilfsmitteln, die eben am Schluss nicht Heilsmittel sind, sondern Hilfsmittel bleiben. Was ist passiert? Der David ist zur Besinnung gekommen und hat gesagt, es geht nicht. Und er hat alles wieder abgelegt. Und was hat er gemacht? Er hat 5 flache Steine gesucht. Warum das die flach sein musste, kann ich nicht erklären. Aber es waren einfach 5 Steine. Er hat seine Hirtentasche zu seiner Schleudern und ist im Goliath so entgegen. Der Goliath hat sich provoziert, sogar demütigend gefühlt, dass ein Hirtenbub mit einer Steinschleudere kommt. Und er hat noch viel mehr gespottet. Und der David hat ganz deutlich gesagt, der lebendige Gott, der wird heute dafür sorgen, dass du getötet wirst und die Vögel unter dem Himmel werden dein Fleisch fressen. Das ist nicht so ein schönes Bild. Aber es ist eingetroffen so. Der David musste belächelt, verspottet und demütigt werden von einem Goliath, weil er mit 5 flachen Steinen kommt. Aber die haben ihm zum Sieg verholfen. Man kann das menschlich nicht erklären. Am Schluss hat es bewiesen, Gott steht zu seiner Treue. Gott steht zu seiner Macht. Und Gott steht zu seinem Wort. Und ich denke, mich schauen die Leute damit so komisch an, wenn es um einen Termin geht, wenn ich meine physische Agenda vornehme und sage, was alles frei ist und die anderen fangen da hin und her machen. Und dann merkt man plötzlich, dass sie noch im falschen Monat sind. Hat alles ja 30 oder 31 Tage. Das soll jeder für sich so entscheiden, wie es für ihn passt. Für mich ist es jetzt einfach die physische Agenda, die nach wie vor genug gut ist. Und wenn mich die Leute belächeln, dann sage ich, ja, ich komme gut, schlag damit. Und die Welt geht weiter im Kreis rum. Und das Leben dreht sich für mich in die richtige so. Und darum haben wir den Mut, einfach einmal zu unseren Grenzen oder auch zu unseren Gaben zu stehen. Und sagen, mit dem Herr will ich dir dienen. Ich muss dir nichts beweisen, Ich will mich von dir führen lassen und von dir brauchen lassen. Ich will mich wirklich in deinen Dienst stellen und ich will darauf vertrauen, dass das eintrifft. Heute wird dich der Herr in meine Hand geben, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue. Diese Gemeinde soll inne werden, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft. Oder eben, wie es dann der Zacharia noch deutlicher zum Ausdruck bringt, es soll nicht geschehen durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist, in deinem Herzen, durch dein Leben, durch deine Gabe, die er dir in die Wiege gelegt hat. Lass dich so brauchen, als natürlicher, authentischer Mensch. Lass dich von ihm führen und lass dich auch von ihm beschenken und erleben, dass er wirklich mit dir unterwegs ist und zu seinen Verheißungen steht. Den Vers, den haben wir schon mal gesehen. Lass dich in allem wirklich aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender vom Glauben. Er ist der, der ewig ist und treu ist. Ich will beten. Und dafür danke ich dir, Jesus, dass deine Worte, dass die uns immer wieder neu zeigen, wie gross du bist und dass du ein lebendiger Gott bist. Und wenn wir auch die Geschichte schon manchmal gehört haben und die gute Erinnerung haben, so also oft vergessen wir die Details daraus aus in unserem Alltag und probieren gleich immer wieder alles selber in den Griff zu bekommen. Bewahr uns davor und schenke, dass wir wirklich immer mehr von dir abhängig werden. Schenke, dass wir uns von dir führen und brauchen lassen und dass wir in allem innen dürfen erleben. Du bist bei uns, jeden Tag neu und auf dich ist Verlass. Und so danke ich dir auch jetzt, dass wir dürfen miteinander Abendmahl feiern, Herr. Das Zeichen von deiner Grösse, du hast Tote, Tod überwunden, die Sünde besiegt. Wir dürfen in dir Erlöste sein. Wir dürfen mit dir unterwegs sein. Schenke uns, dass uns das Abendmahl wieder neu zum Segen wird. Amen.